Diese Folge wird euch präsentiert von SRAM. Mit dem GPS-Radcomputer Hammerhead Karoo nutzt ihr die volle Integration des SRAM-Ökosystems. Dank der Kommunikation zwischen Computer, Schaltung und den ZIP-Laufrädern behaltet ihr den Status aller Komponenten wie Ladestand, Übersetzung oder Luftdruck im Blick und könnt euch voll auf euer Training fokussieren. Und als Hörerin bzw. Hörer unseres Podcasts bekommt ihr beim Kauf eines Hammerhead Karoo einen Hammerhead Pulsecode kostenlos dazu. Geht dazu jetzt auf hammerhead.io, legt den Hammerhead Karoo sowie den Hammerhead Pulsecode in euren Warenkorb und nutzt beim Bezahlen den Code ROADBIKE-HRM. Den Link und den Code findet ihr auch in den Shownotes.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Wir gehen heute mal in die virtuelle Garage, suchen uns das schnellste Rad mit unseren hart verdienten Schweißtropfen, hauen ein paar Watt pro Kilo in die Pedale und zünden dabei noch das ein oder andere Power-Up. Herzlich willkommen zu unserer Roadbike-Podcast-Folge Indoor-Racing, Swift-Rennen, virtuelle Rennen, wie auch immer man das Kind nennen möchte. Ja, ich bin Erik, Redakteur beim Roadbike-Magazin und mit mir am Mikrofon sitzt heute der, ja, kann man sagen, Swift-Racing-Newbie Moritz.
Ja, hallo zusammen.
Und damit wir dein ja, wie sagt man, gekonntes Nichtwissen...
Meine Inkompetenz, nenne es euch beim Wort. Ja,
dass wir die ausbalanciert kriegen, haben wir Expertise im Podcast und zwar unsere Roadbike-Testfahrerin Emilia Welte. Hallo Emilia.
Hallo.
Emilia, die ein oder anderen könnten jetzt bei deinem Namen hellhörig werden. Du bist nämlich nicht nur Roadbike-Testfahrerin, du hast auch an der E-Sports-WM vor wenigen Wochen, kann man sagen, in Abu Dhabi teilgenommen und bist dort Zwölfte geworden. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Leistung. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Wie ist das eigentlich, an so einer WM teilzunehmen im Indoor Racing? Magst du...
Ja, aber ganz wichtig, und da komme ich ins Spiel, ja, als personifizierte Inkompetenz in Richtung Indoor Cycling beziehungsweise vor allen Dingen Indoor Rennen. Was macht man da eigentlich? Was ist das? Wie kommt man da? Was gibt es für Formate, für Rennformate? Worauf muss man da achten? Mhm. Was kann man da machen? Was kann man da nicht machen? Und ich werde mich vor allen Dingen auf diese Art von Fragen konzentrieren. Also jeder, der gar keine Ahnung hat davon, aber grundsätzlich dem Thema offen ist gegenüber, ich bin heute euer Sprachrohr.
Sehr gut. Ich würde aber sagen, wir fangen mal mit der Champions League an. Also Emilia, du hast an der Indoor Racing WM teilgenommen. Also sprich, man sitzt ja eigentlich zu Hause auf der Rolle und stammelt sich die Seele aus dem Leib, fährt auf einem kleinen Bildschirm gegen andere. Du hast das aber live vor Ort gemacht. Du warst in Abu Dhabi, wo zum zweiten Mal, meine ich, das Ganze von Maivush ausgetragen wurde. Also WM ist, glaube ich, klar, da treten die Besten der Welt an. Wie schafft man es überhaupt, dahin zu kommen? Wie qualifiziert man sich für sowas?
Ja, vielleicht muss man da ein bisschen unterscheiden nochmal. Also die WM an sich gehört eigentlich so zur höchsten Liga. Ich nenne es jetzt mal Elite-Rennen, ja. Mhm. Und da ist auch, ich sag mal, das Equipment sehr limitiert. Das heißt, man muss sich einmal im Vorfeld verifizieren mit einem Power-Test. Den gibt es auf verschiedenen Plattformen. Der wird dann einmal virtuell und einmal outdoor gefahren, damit eben so eine Baseline für das, also die Watt in dem Fall, gesetzt wird. Und dann gibt es noch weitere Verifizierungsprotokolle, wie zum Beispiel, dass man sich eben wiegen muss, also Gewichtsvideos virtuell dann hochlädt, die werden dann dort gecheckt. Da gibt es ein gewisses Protokoll, was man halt durchlaufen muss. Das ist so die Grundlage von den Elite-Rennen und zusätzlich braucht man halt zu einem von den High-End-Trainern, die eine 1% Genauigkeit hat, noch eine zweite Verifikationsquelle. Bei mir sind das halt meine Powermeter-Pedale, andere nehmen eine Powermeter-Kurbel. Mhm. Genau.
Also schon ziemlich hohe Standards auch, was einfach die, das Betrügen oder eben nicht betrügen angeht. Manche sagen ja digitales Doping dazu.
man hat eben schon, durch diese zweite Powerquelle, es gibt natürlich Möglichkeiten. Das wäre auch, ich sag mal, naiv zu glauben, dass man da nicht betrügen kann. Mhm. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, ein ehrlicher Fahrer, da wird dann einfach die Watt, die auf den Trainer getreten werden, überschneiden sich mit dem, was deine zweite Source eben anzeigt. Mhm. Und genau, von Plattform zu Plattform ist da ein bisschen unterschiedlich. Entweder die wollen dann einen Pfeil von deinem Radcomputer oder bei MyWoosh wird es direkt quasi in der App schon beides aufgezeichnet. Genau, das sind halt so mal die Rahmenbedingungen, die man braucht, um diese Elite-Rennen überhaupt machen zu können. Und dann für jetzt konkret bei der WM ist so, es gibt Vorrunden, die nennen sich dann Open Qualifiers. Da kann sich eigentlich jeder anmelden, der die Hardware-Gegebenheiten eben hat und sich verifiziert hat. Da tritt man dann an. Ich glaube, dieses Jahr waren es 5 Open Public Qualifiers. Und daraus wird dann ein Pool genommen, der eben unter die besten, ich glaube, dieses Jahr waren es 30 Plätze, die darüber vergeben wurden, ins Halbfinale einziehen, was auch noch zu Hause ist. Und der Rest der Starter wird von den Nationen nominiert. Bei mir war es eben so, ich wurde dann nominiert fürs Halbfinale. Und im Halbfinale, das passiert dann eben zu Hause. Da wird man dann davor auch nochmal gewogen, eine Stunde oder ja, es sind 60 Minuten gewesen. Das Video schickt man wieder hin, die tragen das Gewicht dann ein und dann quasi fährt man, dieses Jahr waren es 3 Rennen im Punkteformat, einmal so ein Bergzeitfahren, dann war so ein bisschen, ich glaube, Puncher Paradise war es und so ein Sprintrennen. Genau, und die besten 20 aus dem Halbfinale auf Punkten basierend sind dann eben ins Finale gekommen, was live in Abu Dhabi war. Wo dann dieses Jahr jeder oder auch letztes Jahr schon jeder den gleichen Trainer bekommen hat und vor Ort eben dann gefahren ist. Und das verhindert natürlich auch, dass in einem Finale da irgendwas schiefgehen kann, was irgendwie Cheating oder so angeht.
Mhm. Ganz kurze Verständnisfrage. Du hast gerade gesagt, das Wiegen dauert 60 Minuten.
Ach so.
In diesem, also stehst du da und das wird dann, habe ich das falsch verstanden oder stehst du da 60 Minuten auf der Waage und musst dich dabei filmen, dass das keine Abweichung, kein Betrug, kein sonst irgendwas ist?
Nee, also das habe ich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Also du musst das 60 bis, ich glaube, maximal 30 Minuten bevor das Rennen startet, musst du dich gewogen haben nach einem Protokoll, was die vorgeben. Und in der Zeit muss es dann eben auch auf die Plattform hochgeladen werden, dass sie das Video angucken können.
Wie sieht dieses Protokoll aus?
Konkret ist so, du brauchst also eine digitale Waage, die, ich glaube, auf 2 Nachkommastellen genau ist. So war es, glaube ich, dieses Jahr. Dann brauchst du ein Gewicht über 10 Kilo, was als Referenz dient. Und dann wirst du quasi immer mit der Waage zusammen gefilmt. Dann musst du alleine auf die Waage, dann einmal das Gewicht alleine, dann gehst du zusammen mit dem Gewicht auf die Waage. Und dann am besten verstellst du die Waage noch an einen anderen Ort und machst das Ganze nochmal, um das Ganze halt verifizieren zu können.
Warum ist das Gewicht so wichtig?
Naja, also wenn du kannst auch mal mit einer Küchenwaage ausprobieren und da drunter auf einer Seite was drunter legen, dich draufstellen, dann wiegst du halt ein paar Kilo weniger.
Ach, das ist der Trick.
Ja, aber für das Indoor-Cycle oder für diese Rennen, warum ist da das Gewicht so wichtig?
Naja, die ganze Algorithmik basiert halt eigentlich auf Watt pro Kilogramm. Und dadurch ist halt das Gewicht einer der maßgeblichen Parameter, die da reinspielen, wie schnell du eben am Berg oder auf der Ebene unterwegs bist. Mhm.
Das heißt, wenn ich jetzt angeben würde, ich wiege 40 Kilo und trete dann aber irgendwie in der Spitze, keine Ahnung, 400 Watt oder so, dann habe ich einen Vorteil, weil die Programme mich schneller machen, als ich bin.
Ja, exakt.
Okay.
Ich habe auch gehört, dass dieses Jahr dann vor Ort in Abu Dhabi irgendwie das Wiegen auch nochmal anders stattgefunden hat, weil es wohl in den Jahren zuvor dann dazu kam, dass die Leute, bevor es zum Wiegen ging, noch irgendwie in der Sauna waren, um nochmal Flüssigkeit zu verlieren. Du warst ja 2024 auch schon vor Ort. Was hat sich da konkret geändert?
Naja, also aus logistischen Gründen ist so, dass live vor Ort nicht direkt vorm Rennen gewogen wird, sondern also 2024 waren es eben fast, ich glaube, 10 Stunden vorher. Mhm. Dieses Jahr waren es 4 Stunden vorher. Mhm. Genau, und naja, ich meine, das, was man bei fast allen gewichtsspezifischen Sportarten hat, ist dort halt auch der Fall gewesen. Es ist einfach gut, so leicht wie möglich zu sein. Mhm. Und die UCI ist da dieses Jahr auch sehr dahinter gewesen und hat zusätzlich so einen Hydrationstest gemacht. Also das läuft halt eigentlich konkret so ab, dass man eine Urinprobe abgibt, die wird dann getestet, wie dicht eben das Urin ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgedrückt. Genau, wenn man da halt Grenzwerte unter- oder überschreitet, wird man eben nicht zum Wiegen zugelassen und muss nochmal was trinken.
Mhm.
Genau, und die ist da eben 4 Stunden vorher. Wir haben als erstes den Hydrationstest gemacht, dann wurden wir gewogen, dann wurde die Größe nochmal genommen. Ja, und dann eben abends das Rennen.
Das ist ja ein ziemlich, also vor Ort stelle ich es mir dann relativ einfach vor, aber vorher ist es ja ein ziemlich logistischer Aufwand, der da auch betrieben wird, um da eben ja für halbwegs faire Wettkämpfe zu sorgen. Was ich mir gerade so vorstelle, das Thema Gewicht ist ja auch immer auch ein heikles Thema irgendwie, wie manche Leute damit umgehen. Ich stelle mir das jetzt auch komisch vor, irgendwie, also nur in Unterhose auf die Waage zu gehen und jemand filmt mich dabei. Also, oder steht neben mir und guckt irgendwie ganz genau hin. Ist das irgendwie, ging es dir auch so, dass es irgendwie komisch ist oder gehört das halt dazu?
Naja, gut, also prinzipiell gehört das Wiegen halt einfach erstmal zum Sport dazu. Es ist aber so, in der Sportart spezifisch wird man komplett mit dem Radkit gewogen. Das heißt, man hat einfach das Radkit, was man auf der Bühne jetzt dort getragen hat, hat man auch davor an. Mhm. Bei den ganzen Verifikationen zu Hause genauso. Also man muss von der Radsocke bis zu den Schweißbändern eigentlich alles tragen. Mhm. Ja, aber generell, ich meine, bei jedem Dopingtest ist es ja auch so, dass man da, ich sag mal, nicht unbedingt so viel Scham haben darf. Darum ist
Stichwort Dopingtest, wurde das auch in Abu Dhabi getestet?
Ja, also alle Finalisten sind von der ITA eben registriert davor und das heißt, vom Halbfinale bis zum Finale kann eigentlich ständig immer bei dir klingeln. Du musst davor einen Slot angeben, an dem du eben zu Hause bist jeden Tag und vor Ort wurden eben auch Tests gemacht, also von, ich glaube, allen Podiumsfinishern und vom Rest wurden so Stichproben genommen.
Da kommt die Werbekarawane.
Heute mal Werbung in eigener Sache. Für unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer haben wir ein besonderes Angebot. Ihr könnt 2 Ausgaben von unserem Roadbike-Magazin gratis testen. Geht dazu auf www.roadbike.de/podcast-abo und sichert euch 2 Ausgaben voll mit Neuheiten, Tests, Hintergründen, Trainingstipps und Reisen rund ums Rennradfahren. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Viel Spaß beim Lesen unseres Roadbike-Magazins und natürlich mit der weiteren Podcast-Folge. Das war die Werbekarawane.
Am Ende wartet dann tatsächlich ein Regenbogentrikot. Also es ist eine UCI-Weltmeisterschaft und wer am schnellsten fährt, darf sich Weltmeister nennen mit Regenbogenstreifen.
Ja, exakt.
Nicht schlecht.
Vielleicht sollte ich doch mal irgendwie das mit den 40 Kilo und den 400 Watt vielleicht weil so ein Trikot zu haben, wäre ja schon mal ganz nice.
Schon nicht verkehrt, ja. Wie läuft das dann in diesen Rennen konkret ab? Also ihr seid dann alle in einer großen Halle, mit oder auf einer Bühne, sage ich mal, mit Zuschauern, die dann da sind. Und man hat dann so seinen kleinen Bildschirm vor sich und fährt dann gegen die anderen nur mit dem Unterschied, dass man jetzt vielleicht auch mal links und rechts gucken kann, wie schwer atmet der andere denn oder die andere. Wie ist das so vor Ort, dieses Gefühl, wenn diese Wettkämpfe laufen? Fühlt man sich da wie auf der größten Bühne des Radsports, was ja in der WM immer ist? Oder ist das irgendwie auch ein surreales Erlebnis?
Ja, also ich meine, das ist natürlich was man im E-Cycling jetzt eigentlich normal nicht erlebt, außer man kommt ins Finale. Für mich persönlich, also ich finde das sehr gut. Bei mir tut es auch gut zu sehen, naja, wie schwer fällt es jetzt den anderen da noch mitzuhalten? Und man muss auch ganz klar sagen, es ist schon ein Vorteil, wenn du in einem Sprintrennen auch ein bisschen siehst, ja, wann treten die anderen los. Also das hast du halt virtuell nicht. Da, also für Leute, die jetzt nicht jeden Tag ein Zwift-Rennen fahren, ist das definitiv eine Hilfe.
Mhm. Das ging mir nämlich in Zwift-Rennen, also ich bin jetzt nie auf irgendeiner großen Bühne gefahren, sondern immer nur zu Hause im Wohnzimmer. Wenn du da wirklich total am Leiden bist, du merkst ja nicht, wie fit die anderen sind. Du siehst nur die Watt pro Kilo, die sich um die Ohren hauen und denkst, oh scheiße, bei mir ist gleich Feierabend. Aber zu merken, okay, der neben mir, dem geht's mindestens mal genauso scheiße wie mir, das kann ja auch psychologisch was mit einem machen.
Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine individuelle Sache. Also mir hilft sowas total, aber es gibt auch Leute, die kommen damit gar nicht klar. Also.
Wie war so dieses Ganze drumherum? Also ich meine, Abu Dhabi ist ja schon ein bisschen exotischeres Urlaubs- oder Reiseziel als jetzt in der Rennradwelt, sage ich mal, Mallorca oder so. Also was hast du noch um das Rennen herum in Abu Dhabi erlebt? Was wurde da für ein Aufwand getrieben für dieses Event und was für Leute haben sich das angeguckt?
Also generell zu Abu Dhabi selbst, natürlich ist es war erstmal ein bisschen Kulturschock, einfach auch, ich meine, wir kommen hier vom Winter, dort ist zwar aktuell auch Winter, aber das heißt bei uns halt immer noch Hochsommer, ne? Also das ist halt schon mal der erste Unterschied. Und dann, naja, also mein Vorteil war jetzt ein bisschen, dass ich letztes Jahr schon dort war. Ich konnte mir da im Vorfeld schon ein bisschen überlegen, naja, was möchte ich noch angucken, ja? Und was ist zeitlich überhaupt möglich? Weil das ist ja nicht nur an dem Tag selbst, dass man da irgendwie Termine hat, sondern man hat davor ein UCI-Briefing, man hat sonst noch Termine für irgendwelche Shootings. Genau, deswegen haben wir aber, oder ja, mein Partner war dabei, wir haben uns überlegt, naja, die große Moschee dort wäre ganz gut anzuschauen. Das war dieses Jahr auch echt nur, ich glaube, 6 Minuten mit dem Taxi von unserem Hotel entfernt. Das heißt, es war halt super einfach mit zu integrieren. Dann haben wir uns da noch so ein Museum angeguckt, das Louvre. Wir wollten unbedingt nochmal in die Wüste fahren, weil also ich habe das zumindest noch nie gesehen davor. Also so richtig, richtig Wüste. ja, genau. Und zum Event selbst, also das ist natürlich ein Mordsaufwand, der da betrieben wird. Das muss man schon sagen. Aber naja, ich meine, ihr habt selber gesagt, wie gewährleistet man jetzt wirklich, dass da nicht beschissen wird? Das funktioniert in meinen Augen halt echt nur, wenn man vor Ort ist. Also außer du stellst jedem Athleten jemanden hin, der aufpasst, aber ich weiß jetzt nicht, was einfacher ist. Also ja, deswegen, es war ein Riesenaufwand. Im Vergleich zu letztem Jahr, finde ich, haben sie es nochmal besser gelöst, weil es war jetzt eine kleinere Halle. Aber dadurch war das Zuschauerpublikum halt mehr aufeinander. Es hat voller gewirkt. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, hey, der Support ist auch da. Und zugeschaut, ja, es waren viele Familienmitglieder dabei. Aber jetzt zum Beispiel auch Peter Sagan, Tadej Pogacar, so ein paar geladene Gäste. Genau.
Ich wollte gerade fragen, wer...
Vereinigten Arabischen Emirate. Also ist ja das Team von Pogacar, der Ausrichter quasi, die Ausrichternation zumindest. Deswegen, das war da wahrscheinlich ein Pflichttermin für den, da auftauchen zu müssen, oder?
Also ich glaube, er hatte schon ein bisschen Spaß. Wir haben ihn dann auf der Expo noch getroffen. Ja, also es war auf jeden Fall, er hat sehr nahbar gewirkt, sagen wir es mal so. Nicht als, es wäre jetzt nur so ein Ad-Hoc-Termin für ihn.
Wäre spannend, wenn er dann mal mitfahren würde. Also,
das stimmt,
ja. Der will ja alles gefühlt mal gewinnen. Und finde ich, muss man auch mal E-Sports-Weltmeister werden.
Ja. Das ist ein guter Gedanke. Also, wenn dann der Jason Osborne, also er würde ja bei den Männern antreten. Jason Osborne ist zum dritten Mal Weltmeister geworden. Also kann das scheinbar ganz gut, das dann mal gegen den aktuell besten Straßenfahrer zu machen. Das wäre schon eine spannende Sache.
Ja.
Wir schlagen es mal vor.
Ich habe es am Anfang schon gesagt, Emilia, du bist 12. geworden. Also das war ein Rennformat über 3 Rennen, wo man dann, also das Finale selber, wo man dann Punkte sammeln konnte. Wie ist es sportlich für dich gelaufen? Du hast, glaube ich, zumindest von der Platzierung besser abgeschnitten als im Jahr davor, wenn ich es richtig weiß. Deswegen würde ich mal sagen, war für dich eine gute WM oder hast du dir mehr erhofft?
Nein, also ich bin auf jeden Fall absolut zufrieden, was die Leistungen angeht. Ja, also es ist halt ein Punkteformat und da darf man sich nicht erlauben, Punkte zu verschenken. Leider Gottes ist mir das schon passiert in dem Rennen, wo ich eigentlich drauf gesetzt habe. Aber ich meine ganz ehrlich, wie viele Leute schaffen es zu der WM nach Abu Dhabi? Das muss man auch mal in Relation setzen zu, wie viele Leute betreiben E-Cycling im Winter. Deswegen, ja, also ich bin absolut zufrieden.
Wo hast du die Punkte liegen gelassen?
Naja, eine kleine Unaufmerksamkeit hat leider dazu geführt, dass ich in Rennen 2 direkt am Anfang die komplette Gruppe habe gehen lassen vor dem ersten Sprint. Ups. Das war halt, also ich kann das glaube ich über mich selber sagen, das war einfach nix, weil die Lücke zu schließen hat mich dann wirklich wieder alles gekostet und die Punkte waren halt weg. Also, ja.
Ist ja wie bei mir im echten Radfahren.
Ja, gut, aber ich meine, das gehört dazu. Also.
Weil, also Stichwort echtes Radfahren, du bist ja nicht nur Indoor sehr erfolgreich, du fährst ja auch auf der Straße ziemlich gut. Also 2025 Étape du Tour, l'Étape du Tour Femme, also quasi das Frauen-Jedermann-Rennen der Tour de France, bist du Zweite geworden und hast auch schon Radmarathons gewonnen. Also du bist nicht nur auf der Rolle fit, sondern du kannst auch draußen ziemlich gut Fahrrad fahren.
Was ist bei dir auf der Eins? Also fährst du lieber draußen oder drin?
Naja, ganz klar draußen. Also es ist immer seltsam, draußen werde ich als Indoor-Cyclist bezeichnet, drinnen als Outdoor-Cyclist. Also ich weiß das nicht so ganz. Ich gehöre scheinbar nirgends so richtig dazu, aber nein, für mich ist wirklich Outdoor das, wo ich mich auch sehe. Aber ich meine, ich bin eigentlich Physiker. Für mich ist das auch mein absoluter Traumjob. Und Indoor-Cycling ermöglicht mir halt, ich sag mal, hochkarätige Rennen ohne viel Reiseaufwand zu fahren. Das ist einfach so. Und Training eben genauso. Das kann ich halt zu jeder Uhrzeit machen.
Ist das für dich auch die Faszination, die das Indoor-Cycling ausmacht? So diese Verfügbarkeit, das kurzfristig machen zu können, innerhalb von einer Stunde mal was machen? Oder auch bei den Rennen? Also was macht gerade auch bei den Rennen für dich den Reiz aus, Indoor jetzt konkret?
Absolut. Also es ist halt eigentlich immer verfügbar. Ja, du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit sagen, du machst jetzt dein Training und das ist draußen halt nicht möglich. Also ja, kann man schon machen, aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie nachts durch die Gegend draußen fährt mit einer Lampe dran und schon gar nicht irgendwie im Berufsverkehr meint, ich muss da durch die Stadt fahren. Das kann man halt zum einen machen und aber auch die Rennen. Ich meine, wenn ich mich hier halt für ein Rennen anmelde, was irgendwie in Mitteldeutschland ist, ich komme aus dem Süden, ja gut, da fahre ich halt erstmal ein paar Stunden hin. Und drin kann ich es halt einfach so kurz reinschieben, ja.
Dann nochmal eine Verständnisfrage. Ich habe ja gesagt, ich stelle die blöden Fragen. Du hast ja eben dieses ganze Protokoll erklärt, was man alles machen muss, um bei diesen Elite-Rennen mitzufahren. Wenn ich jetzt einfach mal bei Swift oder Ruvi oder was es alles gibt, MyWoosh, wenn ich da jetzt einfach mal bei einem Rennen mitfahren will, als Normalsterblicher gilt das aber nicht, oder?
Nee.
Also da kann ich einfach mitfahren.
Nein, deswegen wollte ich auch am Anfang das klar machen und trennen eben zwischen dieser Elite-Szene und, ich sag mal, der Community. Und mit Community meine ich eigentlich alles, wo man dieses Protokoll so nicht durchführen muss. Da kannst du, also das ist ein bisschen auf Vertrauensbasis, ja. Du gibst dein Gewicht dort ein.
Da könnte ich das mit den 40 Kilo und 400 Watt machen.
Also bei Swift ist 45 das Minimum, soweit ich es von einem Freund weiß.
Ja, ich gebe zu, ich habe 5 Kilo zugenommen. Also.
Ja, genau. Also es ist halt ein bisschen die Vertrauensbasis. Man gibt sein Gewicht ein, man meldet sich für ein Rennen an. Das ist auf Swift zumindest auch eigentlich ganz nett gegliedert in so ein bisschen dein Können, also was heißt dein Können, aber wie du bei anderen Rennen abgeschnitten hast oder was eben bei deinen Trainings jetzt rauskam an Schwelle oder Wattwerten. Genau, und dann kannst du dich halt mit Leuten messen, die deinem Leistungsniveau laut Swift entsprechen.
Ja, okay. Es gibt auch bei Swift jetzt seit 2-3 Jahren, also ich kenne es nur von Swift, ich weiß nicht, wie es bei anderen Plattformen ist, so eine Art, im Englischen wird gesagt Category Enforcement, also wenn du zum Beispiel, es gibt ja die Klassen A, B, C und D nach Leistungslevel. A ist quasi super gut, D ist meistens ja Einsteiger oder Menschen, die eben nicht so viel Watt treten können. Wenn du jetzt ein C-klassifizierter Fahrer bist, kannst du dich nicht in D anmelden, also du kannst nicht gegen Schwächere antreten, du kannst aber trotzdem sagen, ich will aber ein A fahren. Du wirst dann zwar wahrscheinlich, auf Deutsch gesagt, ziemlich auf die Fresse kriegen, aber du kannst es theoretisch machen, wenn du willst.
Das ist aber eigentlich ziemlich cool. Wie lange gilt es? Also wenn ich habe mich jetzt einmal irgendwie C klassifiziert, weil ich hatte halt einen guten FTP-Test, aber dann war ich irgendwie 3 Monate krank und steige jetzt wieder neu ein. Kann ich auch mich runterstufen, wenn es gerechtfertigt ist?
Ich glaube, der guckt die letzten 30 oder 60 Tage oder so an. Also da gibt es irgendwie
Algorithmen. Also es geht prinzipiell schon.
Ja, Ja, ja.
Okay. Hast du eine, also fährst du, Emilia, auf allen Plattformen oder hast du einen Favoriten?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also auf MyWoosh fahre ich die Elite-Rennserie sonntags in der Regel. Aber trainieren oder ich trainiere in der Regel auf Swift. Was auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass also ich ja einem Swift-Team angehöre und wir eigentlich oft auch zusammen trainieren. Ja.
Da steht hier E-Racing Team Abus Synergy.
Genau, exakt.
Hm. Also es gibt tatsächlich Indoor-Cycling-Teams. Habt ihr dann in dieser virtuellen Plattform auch Trikots oder also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also es gibt verschiedene Arten von Teams. Jetzt Abus Synergy ist, kommt aus der Elite-Szene raus. Swift hatte eben früher auch mal Elite-Rennen bis letzte Saison. Diese Saison setzen sie damit aus. Da gab es auch Teamklassifizierungen und daraus kommt eben das Team Abus Synergy, was aber angegliedert ist an ein Community-Team. Und die gibt es tatsächlich auch für zum Beispiel solche Community-Rennen. Ganz bekannt ist da die Swift Racing League oder das wöchentliche Donnerstags Team Time Trail. Genau. Und man kann sich prinzipiell so einem Team einfach anschließen. Also man connectet sehr schnell über Swift, sagen wir mal so. Und was halt echt cool ist in den Community-Teams, es gibt eigentlich für jede Leistungsklasse etwas. Und dann kann man mit denen halt im Team um die Teamwertung fahren.
Das heißt, da kommen dann auch so Team-Taktiken ins Spiel. Und damit ist man ja auch schon bei einem ja, wesentlichen Feature dieser Apps. Da geht es natürlich auch um Windschattenfahren, um taktisches Verhalten im Feld, um das Gespür für die richtige Attacke oder vielleicht auch die Entscheidung, ich setze lieber auf den Sprint. Also da gibt es ja schon Dynamiken, die dem, ich sage jetzt mal, echten Rennenfahren draußen auf der Straße schon irgendwie nahe kommen. Außer dass natürlich das Fahren im Feld, was jetzt die Koordination, die Fahrtechnik, den Mut zur Lücke.
Der Sturz.
Die Sturzgefahr, das ist natürlich alles, also sind auch schon Leute mit der Rolle umgekippt, aber das ist dann meistens Eigenverschulden. Da gibt es ja auch immer wieder so Stimmen, die irgendwie sagen, also dieses ganze Rennenfahren auf den Plattformen, das ist kein echter Radsport, das ist alles nur Spielerei. Was entgegnest du Leuten, die so eine Aussage machen? Sagst du dann einfach, ja, dann fahr mal mit? Oder?
Nein, aber die Frage ist dann von mir immer eher, na, was ist halt echter Radsport? Also wenn man sich halt mal anguckt, was sind denn die Disziplinen? Da ist ja von Radball bis, ja, ich sag mal, dem traditionellen Straßenradsport alles dabei. Also deswegen, man darf es halt nicht eins zu eins vergleichen in meinen Augen. Das ist schon was komplett anderes. Wenn man auch schaut, wie die Leute treten, also es gibt da Trittfrequenzmöglichkeiten, um Indoor eben besseren Power-Output zu bekommen als draußen. Aber es ist eigentlich in meinen Augen einfach eine eigene Disziplin.
Ich finde es, also ich oute mich jetzt tatsächlich als wirklich unwissend. Ich finde es, also ich fahre schon lange Indoor-Cycling, aber ich mache dann immer meine Workouts irgendwie. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich einfach so da gefahren bin, ist ewig her. Und also du fährst im Rennen und hast dann Windschatten. Das heißt, deine Wattzahl geht runter, die du treten musst oder wie. Und du bleibst in der Gruppe drin.
Ja, je nach Plattform ist es halt ein bisschen anders einprogrammiert, aber im Prinzip schon. Also in Gruppen hast du eben auch den Draft. Ich würde mal sagen, auf Swift ist nochmal ein bisschen mehr so die Gamification dabei. Also da hat es halt so Power-Ups, wo dann irgendwie noch mehr Windschatten geben oder du wirst zum Beispiel am Berg leichter, lauter solche Sachen. Aber die Idee ist schon dieselbe, dass man eben in der Gruppe Watt spart und am Berg halt die Watt pro Kilo braucht. Ja.
Ja, also du merkst es ja schon, wenn jetzt das Feld irgendwie mit 45 Sachen durch die virtuelle Ebene fährt und vorne an der Spitze musst du 400 Watt fahren, musst du im Windschatten vielleicht nur noch 250 fahren. Also wenn du dann weiter die 400 fährst, dann wirst du halt im Feld nach vorne katapultiert und dann nimmst du ja meistens, wenn du schlau bist, automatisch ein bisschen raus, weil du natürlich nicht da im Wind fahren willst, wo du vom Windschatten am meisten profitieren würdest. Also ja.
es gibt ja bessere oder wie soll ich sagen, teurere und günstigere Rollentrainer, die dann ja auch unterschiedliche Sachen können. Bei manchen kannst du ja noch so, oder mit so Zusatzfeatures kannst du ja noch lenken oder so. Wenn ich jetzt eine mega teuren Smart-Trainer mir kaufe, der noch irgendwie solche Zusatzfunktionen hat, habe ich dann auch einen Vorteil im Rennen? Oder ist es im Rennen, kommt es halt darauf an, was du treten kannst und fertig?
Also wenn Gute du jetzt Frage. Eine ehrliche Antwort haben willst, also der beste Trainer im Rennen ist der, der dir 20 Watt Bonus gibt, aber...
ja gut, eben.
aber da, ja, also der Unterschied ist im Wesentlichen eigentlich, dass die High-End-Modelle eine höhere Genauigkeit anzeigen, da aber, ich sag mal, die meisten Community-Fahrer keine zweite Power-Source dran haben, ist es halt auch ein bisschen fraglich, brauchen die wirklich jetzt 1% Genauigkeit oder nicht? Zudem ist es so, dass die, ich sag mal, High-End-Modelle auch ein bisschen mehr simulieren können, was Steigungen angeht und ich glaube maximale Watt, wenn es irgendwie an Erdmodus geht. Aber also ich weiß jetzt nicht, ob ein, ich sag mal, Anfänger, der das erste Mal auf die Rolle sitzt, die 1% Genauigkeit brauchen und den Sprint bis 2000 Watt. Also.
Ich wollte gerade sagen, also selbst die günstigen Trainer schaffen eigentlich so 1800 Watt. Also da will ich erstmal den Hobbyfahrer sehen, der das tritt. Indoor. Also es kommt ja noch dazu, dass man Indoor sowieso immer ein bisschen weniger Leistung tritt als draußen. Also was mir jetzt nur so in den Sinn kam, war, dass es gibt zwar immer mehr günstige Trainer, die diese Features auch haben, aber die teuren hatten eine Zeit lang den sogenannten Race-Modus. Kommt jetzt bei Wahoo zum Beispiel, ist das jetzt auch auf das günstigere Modell übergegangen, dass dein Trainer mit einer höheren Frequenz die Werte sendet an die Software. Bislang war das immer ein Wert pro Sekunde und wenn du diesen Race-Modus aktivierst, hast du 10 Werte pro Sekunde. Also wenn du zum Beispiel auf eine Attacke reagieren willst, kommen deine 800, 900 oder 1000 Watt eben nochmal einen Blitz schneller in der App an. Also da hättest du vielleicht einen leichten Vorteil. Und was natürlich Indoor auch immer eine Rolle spielt, ist so die Verbindungsstabilität. Also wie gut ist das Signal zu deiner Software, wenn du da natürlich Aussetzer hast. Dann kannst du reintreten, wie du willst. Wenn die Rolle sagt, nee, 0 Watt, dann sagt dein Avatar auch, alles klar, ich bleib stehen. Mhm. Also da haben auch schon Leute
die fluchend. Rolle durch das geschlossene Fenster geschmissen.
Ja, so ungefähr.
Vor Wut. Ja. Ich war gerade so gut.
Also es sind halt andere, also klar, draußen im Rennen kannst du natürlich auch mal einen Platten fahren. Ist ja das gleiche Risiko. Drin ist natürlich so Netzwerkstabilität einfach ein Riesenthema. Und ich glaube, da kann man sich mit, ob man sich über Bluetooth, über ANT Plus oder über WLAN verbindet, da kann man, glaube ich, auch eine Masterarbeit drüber schreiben, was da am besten ist.
Wobei man sagen muss, dass für gerade so die Elite-Szene da schon auch Einschränkungen da sind, dass zum Beispiel der Race-Modus dort nicht genutzt wird und man darf sich auch nur noch über Bluetooth verbinden. Mhm. Also gerade aus den genannten Gründen.
Ah, okay. Um einfach eine Gleichheit für alle zu schaffen.
Ja, und also zumindest war das auch ein bisschen die Aussage, dass sie nur das Bluetooth-Protokoll wirklich überprüfen können am Ende. Ob da nicht noch was anderes reinfunkt, aber...
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Ja. Wie häufig finden solche Rennen denn statt? Also kann ich da rein theoretisch jeden Tag irgendwie mich austoben oder...
Also in der Community 24 Stunden, 7 Tage die Woche, du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Rennen fahren. Das ist tatsächlich auch noch was ich am Indoor-Cycling echt cool finde. Man ist halt mit der ganzen Welt vernetzt. Und die Mode ist schon da, dass man auch, ich sag mal, wenn man zusammen ein Rennen fährt, dann sich zusammenstellt, zum Beispiel Discord ist da sehr beliebt. Und dann halt, also Videocall ist jetzt nicht so verbreitet, aber zumindest mal telefoniert zusammen.
Mhm. Ja, das finde ich auch ziemlich cool, weil also gerade bei Swift, wenn du jetzt in die Companion-App gehst und dir da ein Event suchst und den Haken bei Rennen setzt, also da gibt es ja, ich glaube, wenn ich jetzt reingehen würde, würde es innerhalb der nächsten halben Stunde bestimmt 3 Events geben, die ich fahren könnte. Also ich kann fast auf die Minute genau mir das Rennen suchen, was mir von der Zeit, von der Strecke, von der Schwierigkeit whatever passt. Wenn du natürlich jetzt so zu ganz abgelegenen Zeiten, ich sag jetzt mal nachts um 3 reingehst, dann wirst du wahrscheinlich eher gegen ein paar Japaner fahren oder vielleicht ein paar Amerikaner. Also die Stoßzeiten sind, glaube ich, schon gerade unter der Woche im Winter so 16, 17, 18, 19 Uhr, weil dann einfach Zentraleuropa, die haben dann alle Feierabend und gehen auf die Rolle und wollen Rennen fahren. Und da kannst du dann manchmal wirklich gegen 100, 200, 300 Leute, je nachdem, wie groß das Event ist. Manchmal fährst du auch nur gegen 10 Leute. Hast du die Top 10 schon mal sicher?
Aha.
Ich habe es eingangs schon so ein bisschen anklingen lassen. Virtuelle Garage. Also gerade bei Swift weiß ich, da gibt es ja wirklich auch Unterschiede, welches Material ich meinem Avatar im Spiel unter den Hintern setze, sozusagen. Da gibt es eine sehr schöne Website, die ich vor ein paar Wochen entdeckt habe. Die nennt sich swifterbike.com. Da kannst du quasi die Strecke eingeben, kannst sagen, wie groß du bist, wie schwer du bist, wie viel Watt du trittst. Und dann rechnet der dir auf Sekundenbruchteile aus, welches Rad in Swift das schnellste für diese Strecke ist. Also man kann da so eigentlich wie draußen total in das Setup abtauchen und überlegen, ah, fahre ich jetzt ein halbes Bar mehr Luftdruck oder weiß nicht, wickel ich das Lenkerband doch nur einlagig? Also da kann man sich so richtig drin verlieren. Emilia, du hast mir vorher schon gesagt, ja, am Ende musst du halt die Kurbel rumtreten. Also du bist da gar nicht so drin, oder? In diesem, was ist jetzt das beste Equipment?
Naja, also in der Regel mache ich es so, ich lasse mir das dann einfach von den anderen, ich nenne es mal, ohne es böse zu meinen Materialfetischisten, dann sagen, was ich da nehmen soll für das Rennen. Mhm. Aber ich stehe meistens einfach entweder mit dem TT-Bike oder mit dem, ich glaube, Tron-Bike oder so am Start.
Mhm. Das ist nicht mehr das Schnellste, das Tron-Bike, habe ich jetzt nämlich durch diese Website gelernt.
Ja, das ist gut zu wissen, dann ändere ich das mal. Ja. Aber ja, diese Garage ist, glaube ich, für jeden, der gerne am Rad rumschraubt, eigentlich ein Traum, weil ich meine, im echten Leben hast du halt ein finanzielles Problem irgendwann, Indoor, hast du halt schon sehr, sehr viele Räder.
Also wenn ich in meine virtuelle Garage gehe, dann überlege ich mir mal, okay, nehme ich das SL8 oder das Aeroad oder doch das Ethos, und also ich, so viel sei verraten, im wahren Leben habe ich solche Sorgen nicht.
Ja, abgefahren. Also das war mir jetzt auch nicht so bewusst. Kehren wir mal also zu dem Sportlichen zurück. Wie bereitest du dich denn eigentlich konkret vor? Also verfolgst du konkrete Trainingspläne, um für die Indoor-Rennen fit zu werden? Oder gibt es da, weil du hast ja auch gesagt, du fährst auch sehr gerne draußen und fährst halt auch draußen die großen Radmarathons gerne. Also gibt es da Unterschiede im Training oder wie machst du dich fit?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also jetzt für die WM, da habe ich schon ein bisschen mehr den Fokus dann natürlich auf Indoor gelegt. Und sonst verfolge ich schon einen Trainingsplan, aber der ist ganz klar an Außen, also an Outdoor-Fahren angelehnt. Genau, den fahre ich dann eben einfach über den Winter weiter auf der Rolle. Aber für jetzt, ich sag mal, die wöchentlichen Race-Actions habe ich jetzt nicht einen speziellen Trainingsplan, der mich darauf vorbereitet.
Sind dann die Rennen auch so Teil von deinem Trainingsplan? Also sind die Rennen vielleicht für dich jetzt, salopp gesagt, auch nur bessere Trainingseinheiten?
Ja, absolut. Ich meine, der Vorteil ist natürlich schon bei diesen Indoor-Rennen, es gibt halt manchmal einen Berg, 20, 30 Minuten, finde das mal direkt neben der Haustür, wo du wirklich mal all out da hochkommst. Also das hat halt nicht unbedingt jeder vor der Haustüre. Und das ist halt schon ein Vorteil, das kannst du indoor machen, du hast keinen Straßenverkehr. Du kannst dich da mal komplett bis ans Ende hochfahren und über dem Lenker hängen, das ist völlig egal. Und deswegen kann man das schon sehr, sehr gut auch ins Training integrieren.
Wie ist es, gibt es eine Art von Anforderung, die vor allen Dingen bei Indoor-Rennen verlangt wird oder also was man leisten können muss, also eine besondere Ausdauerleistung vor allen Dingen oder also dieses Ausscheidungsfahren bei der WM, das habe ich nämlich zufälligerweise geguckt. Das fand ich, das war ja einfach nur so eine fiesche Plackerei. Da ging es ja eigentlich nur darum, so lang wie möglich sich auf die Fresse zu hauen, oder? Also ich meine, das sind ja auch unterschiedliche Rennformate, aber gibt es so eine Hauptanforderung, wenn man darauf trainieren würde, was man können sollte?
Dadurch, dass man ja in jeder Leistungsklasse starten kann, eigentlich nicht unbedingt. Aber der Unterschied ist schon, Indoor, du hast halt keine komplette Pause. Also wenn du draußen in einem Feld fährst und mal nicht trittst, das kann dir schon mal passieren. Indoor halt nicht. Also egal in welcher Leistungsklasse du startest, du hast halt immer irgendwie eine Grundwatt auf deinen Pedalen drauf. Sonst steht halt dein Avatar. Also da rollst du dann tatsächlich nicht mehr mit.
Ich komme ja selbst aus dieser Rundstreckenrennszene von früher. Da bin ich halt immer diese Kriterien oder Rundstreckenrennen halt eben gefahren. Und da ist es ja so, dass du immer wieder antreten musst. Und das ist ja auch eine besondere Anforderung, die du können musst. Immer diese hochintensiven Antritte und dann geht es wieder ein bisschen runter. Gibt es sowas, so eine Rennform auch Indoor?
Ja, absolut. Also Indoor ist so, zum Beispiel, wenn man sich mal Swift Racing League hernimmt, da gibt es dann eine gewisse Anzahl an Rennen pro Runde und die sind schon auch unterschieden nach zum Beispiel einem Teamzeitfahren oder einem Scratch Race oder einem Punkterennen. Und das kann auch mal sein, dass da zum Beispiel so ein Kriteriumskurs dabei ist. Einfach eine Rundstrecke und nach jeder, nach jeder Runde gibt es halt die Punkte und dann sprintet man das aus. Nur du musst halt danach auch tatsächlich richtig weiter treten, weil sonst bist du weg.
Ja, du hast ja schon gesagt, der Windschatten auf Swift, der ist einfach extrem stark. Und als ich so angefangen habe, Swift-Rennen zu fahren, also ich mache das nicht in der Frequenz, wie du das machst, Emilia, sondern ich streue das immer so hier und da mal vielleicht einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate ein. Du hast auch anfangs eine gewisse Lernkurve zu absolvieren, wie sich so diese Dynamik eigentlich verhält. Also Streckenkenntnis spielt dann tatsächlich manchmal auch eine Rolle, dass man irgendwie weiß, okay, da kommt jetzt gleich ein Anstieg. Wenn ich jetzt vorher schon irgendwie so ein bisschen im Feld den Schwung aufbaue, dann rolle ich vielleicht mit 300 Watt drüber, während andere da vielleicht vorher rausgenommen haben und dann kurz 400 Watt treten müssen. Also da kann man auch über die Erfahrung zum einen durch diese Dynamik des Spiels, aber auf der anderen Seite auch durch die Strecke extrem viel kompensieren. Also ich war dann immer froh, wenn ich dann habe mich immer gefreut, wenn ich im Ziel war. Und dann habe ich immer so geguckt, okay, die Leute um mich rum, wird ja mal angezeigt, wie viel Watt pro Kilo die im Durchschnitt getreten haben. Da habe ich mich dann immer gefreut, wenn ich so derjenige war, der nochmal so 0,1 oder 0,2 Watt pro Kilo weniger hatte, weil ich dann wusste, da bist du auf jeden Fall smart gefahren. Also mehr war einfach nicht drin.
Ja, oder man könnte 98. sagen, dann hättest du ja eigentlich gewinnen müssen, weil wenn du noch...
Also meistens ist es bei mir so, dass die gewinnen dann schon auch noch mal deutlich mehr Watt pro Kilo haben, aber wenn man dann so, weiß nicht, 40. wurde und man guckt so um sich rum und sieht, die haben alle so 0,1, 0,2 Watt mehr, dann weiß man, bin zumindest clever gefahren.
Also ich merke schon, das ist ja irgendwie so eine ganz eigene Welt.
Also ich glaube tatsächlich, Moritz, dir würde das richtig Spaß machen. Ich schätze dich so ein, dass du eigentlich der Typ dafür bist.
Aber ich muss schon bei diesen Plattformen auch ein Abo haben, logischerweise. Also das ist da nichts, wo man irgendwie mitfahren kann, sondern das ist gebunden an eine Mitgliedschaft bei einer der Plattformen.
Ja.
Ja, gut, das kommt halt drauf an, wo du bist. Also ja, bei Swift, bei Ruby, genauso MyWoosh ist jetzt eben aktuell noch kostenlos. Aber prinzipiell ist ein Abo-Modell, ja.
Also das Rennenfahren an sich ist kostenlos, meinst du?
Ja,
weil du zahlst da nicht fahren extra. Zu können, du zahlst nicht extra.
Genau. Okay. Also du zahlst deine normale Mitgliedschaft, die du sowieso bezahlst, wenn du die App nutzen willst. Und die Rennteilnahme selber ist kostenlos.
Auch vielleicht eine blöde Frage, aber wenn wir da Rennen haben, gibt es dann da auch irgendwie Gran Fondos oder so? Also wenn du jetzt eher der Diesel bist und sagst, hier das Rumgehetze, das ist nichts für mich, aber ich fahre hier jetzt, was weiß ich, den Ötztaler virtuell.
Ja, also sowas gibt es auf jeden Fall. Es gibt ja auch diese virtuelle RTF, wo zum Beispiel German Cycling mit drin ist. Aber es gibt auch Swift-Rennen an sich, die einfach über Distanzen gehen, 100, 200 Kilometer oder auch virtuelles Everesting. Da kannst du dann schön mal jenseits der 8 Stunden auf der Rolle verbringen, Moritz. Also vielleicht wäre das was.
Ja, ich denke noch mal drüber nach.
Ja, tatsächlich gab es auch mal so ein Swift Gran Fondo-Format noch vor 2-3 Jahren. Das war, glaube ich, immer so eine 100-Kilometer-Strecke. Bin das auch irgendwie 1-2 Mal irgendwie gefahren, aber da sitzt du dann halt wirklich je nachdem, wie viel Höhenmeter die Strecke hat. Also ich saß dann so fast 3 Stunden irgendwie auf der Rolle. Das ist dann schon, das muss man wollen, sage ich, wie es ist.
Wie fährst du dich konkret warm? Also ich kenne jetzt, kann es nur sagen von meinen Workouts, weil Workouts bei Indoor Cycling kenne ich ja. Und da ist ja so ein bestimmtes, wie man sich so auf Touren bringt. Aber was machst du konkret vor einem Rennen?
Also die ehrliche Antwort.
Setz dich drauf und fährst los.
Also die ehrliche Antwort ist, für die WM oder richtige Rennen gibt es schon so ein Warm-up-Protokoll, was wir auch vom Team aus haben. Also das ist halt so ein Ramp-up ein bisschen. Dann nochmal ein bisschen Erholung und dann, ich glaube, nochmal 3 oder 4 Sprints. Für jetzt so die wöchentlichen Races, ehrlicherweise setze ich mich da einfach drauf. Also wenn ich jetzt komplett kalt bin, würde ich das nicht machen, aber ja, ich glaube, ich kann mich inzwischen gut genug einschätzen, dass ich da dann am Anfang des Rennens nicht gleich mitpresche.
Da habe ich noch einen schönen Tipp. Also ich weiß nur, dass es bei Swift so ist. Wenn das Rennen losgeht, soll man ja immer, also da zählt ja dann oben dieser Countdown runter und meistens so bei 3 Sekunden fange ich schon mal an, richtig hart reinzutreten, weil meistens sind diese ersten 5 bis 10 Minuten, die sind halt wirklich oft sehr, sehr schnell und damit erstmal das Feld auseinanderreißt und dann beruhigt sich es meistens ein bisschen. Und damit man eben von der Startlinie gleich loskatapultiert wird, macht es halt Sinn, schon ja diese 3, 4 Sekunden vorher anzufangen, richtig reinzutreten. Und ich habe irgendwann mal, habe mir ein Kumpel sogar den Hinweis gegeben, weil er das rausgefunden hat, du kannst dich 1/2 Stunde vor dem Event schon an die Startlinie stellen und stehst dann eben weit vorne. Wenn du dann aber noch dein Warm-up machen willst, fährst du ja in der Zeit keine Kilometer. Und du willst ja natürlich auch Kilometer und Punkte und Experience sammeln.
Sonst hast du ja nichts gemacht.
Ja. Also was sollen die Follower auf Strava von dir denken? du kannst dich quasi in dieses Event anmelden, 30 Minuten vorher, gehst dann wieder raus aus dem Event, machst dann dein ganz normales Warm-up auf irgendeiner anderen Strecke und gehst dann wieder ins Event, dann wirst du wieder in die erste Reihe gestellt, weil du da schon mal angemeldet warst. Also das noch so als kleiner Hack. Ich weiß nicht, ob das bei MyWoosh oder bei anderen Apps auch so funktioniert, aber bei Swift, was ja, glaube ich, die meisten mit dem Indoor-Racing verbinden und wahrscheinlich auch nutzen, ist das auf jeden Fall ein guter Tipp, wenn man sich warm fahren will, aber trotzdem in der ersten Startreihe stehen will und nicht gleich am Anfang schon auf Platz 200 losfahren muss.
Und Kilometer sammeln möchte, ja.
Also, und Kilometer sammeln möchte, ja.
Das war ja die Grundaussage von Erik.
Ja. Also ich glaube, ich fahre ja so im Jahr zwischen 10.000 und 12.000 Kilometer meistens. Da würde ich sagen, sind locker 4.000 Kilometer Swift dabei bei mir. Und die werden da auch eiskalt mit reingezählt. Also kann man sich ja auch streiten, ob das echte Kilometer sind, aber ja.
Ich habe jetzt eine schreckliche Entdeckung gemacht. Und zwar habe ich mir die Workouts einfach nur noch in Anführungszeichen auf den Radcomputer gelegt. Und der Radcomputer, den kann man ja koppeln mit der Rolle und dann einfach das Workout abspulen. Und man hat das halt jetzt nicht mehr bei Swift gemacht, wo ich vorher auch war. Und der Radcomputer, der zählt halt einfach nur ein Drittel der Kilometer. Also ich fahre jetzt halt dann das Workout und dann steht da am Ende nach 1 Stunde 20 Kilometer. Mhm. Und bei Swift waren das ja eigentlich immer so um die 32, würde ich sagen, bei mir zumindest. Und also einerseits Kohle gespart, andererseits halt Ruhm und Ehre an der Ruhm- und Ehre-Front versagt.
Ja, das finde ich auch noch ein schöner Punkt. Es gibt ja auch auf Swift manchmal also es gibt ja auch das Format der Gruppenfahrten, was ja eigentlich gedacht ist, dass Leute da einfach zusammen Radfahren und irgendwie vielleicht, du kannst ja auch im Spiel den anderen Leuten eine Nachricht schreiben. Aber was ich festgestellt habe, das artet auch immer in irgendein Rennen aus. Also die Ersten, die ballern dann natürlich trotzdem mit 6 Watt pro Kilo da 2 Stunden lang und haben wahrscheinlich noch ihr Gewicht um 10 Kilo niedriger angegeben, als es der Realität entspricht. Auch das verkommt manchmal zum Rennen und da denke ich mir auch, Leute, dann meldet euch doch beim Rennen an. Also man muss eigentlich aber es ist auch da wieder wie im echten Leben, die Leute müssen dann die Gruppenausfahrt eben auseinandernehmen.
Gibt es bei Swift Ortsschildsprint? Ich frage für einen Freund.
Ja, es gibt so Sprintsegmente zwischendrin.
Ja, diese offiziellen.
Diese offiziellen, ja. Aber
ich bin eigentlich eher der Mensch für die hinterhältige Attacke aus dem Off quasi. Bei den offiziellen Sprints, da habe ich noch nie was geholt. Ja, also ich, wie gesagt, ich merke, das ist eine eigene Welt. Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt als quasi Newbie oder unerfahrener Rennfahrer virtuell, was ich da wissen müsste?
Also ich glaube, man darf da einfach keine Scheu haben. Wenn einen das interessiert, dann meldet, muss man sich da einfach mal anmelden, weil wie gesagt, es kostet nichts, also zumindest nichts extra. Und das einfach mal für sich auszuprobieren, ob das was für einen ist. Also es gibt ja auch wirklich verschiedene Rennformate, Emilia, hast du ja auch gerade schon dargelegt. Und es gibt natürlich auch verschiedene Strecken. Also man kann da ja auch, wenn man sich das Event dann anguckt, kann man ja irgendwie schauen, okay, wo führt das denn lang? Da wird ja auch das Höhenprofil immer mit angezeigt. Wenn man jetzt eher der große, schwere Sprinter ist, nimmt man vielleicht eine flachere Strecke. Wenn man jetzt der leichte Bergfahrer ist, nimmt man was mit mehr Höhenmetern. Also da gibt es ja wirklich für jeden Fahrertyp und wie gesagt, zu jeder Uhrzeit, für jedes Leistungslevel auch, Rennformate. Und
wie lang sind die so ungefähr? Oder kann man da auch alle?
Ich würde sagen, eben von 20 Minuten bis über 2 Stunden gibt es, glaube ich, alles. Mhm. Zumindest so oft in der freien Community. Ich weiß gar nicht, wie es in den Racing Leagues ist, Emilia, das weißt du im Zweifel besser.
Ja, in den Racing Leagues ist meistens so eine Stunde angesetzt. Wenn man jetzt so wöchentliches Teamzeitfahren macht, sind meistens so 40 Minuten. Wenn man richtig schnell ist, natürlich auch eher so 20 bis 30 Minuten. Mhm. Aber ich würde auch sagen, also einfach mal anmelden, wenn es einen interessiert. Und das ist ja das Schöne tatsächlich, dass man für jede Leistungsgruppe eigentlich so ein Event hat. Und ich meine, auch wenn man jetzt das Gefühl hat, oh, ich könnte jetzt nicht in der höchsten Leistungsgruppe mithalten, dann kann man trotzdem noch in seiner Leistungsgruppe sich halt messen. Und das finde ich eigentlich ist echt eine coole Sache.
Hm. Ich finde, es ist sogar barrierefreier oder wie sagt man, es hat niedrigere Hürden als jetzt das Rennenfahren draußen, weil es einfach wirklich nichts extra kostet, du keine Anreise hast, du nicht irgendwie gegen Leute fährst, die dreimal so fit sind wie du selber. Also kannst du natürlich trotzdem machen, aber du musst es nicht, wenn du es nicht willst. Und ich nutze es tatsächlich manchmal auch so für, wenn ich jetzt mich auf Rennen im Frühjahr auf der Straße vorbereite, dass ich dann vielleicht so in den 1-2 Monaten davor dann auch mal so 2-3 Swift-Rennen fahre, um einfach so ein bisschen sowas wie Rennhärte zu bekommen. Also ich weiß nicht, ob sich das physiologisch wissenschaftlich fundieren lässt, aber zumindest mal, okay, wenn ich halt Intervalle fahre und das fängt irgendwie an weh zu tun, dann nimmst du halt 10, 20 Watt raus. Wenn aber auf dem Bildschirm dir die Gruppe gerade davon fährt, dann packst du eher nochmal 10, 20 Watt drauf, weil du halt dranbleiben willst. Und man kann das schon, also klar, wenn man das jeden Tag macht, macht man sich da, glaube ich, auch kaputt. Aber man kann das schon auch zum Training nutzen und es macht halt letztlich auch einfach Spaß.
Emilia, hast du eine Strategie zur Ernährung? Also, oder was? Also, gibt es da irgendwas? Hast du da Gels oder ist es so kurz, dass du sagst, nee, da muss ich nichts machen?
Unterschiedlich. Also, ich habe schon meistens 1-2 Gels parat, wenn es jetzt irgendwie ein wichtigeres Rennen ist. Aber sonst. Ich versuche einfach mehr zu trinken als sonst, weil man schwitzt schon sehr, sehr viel auf der Rolle. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, richtig zu trinken. Wenn man irgendwie mit Elektrolytenprobleme hat, noch eine Salztablette irgendwie rein und auf jeden Fall irgendwie einen Ventilator zu nutzen. Also man hat mehr Spaß beim Rennen und auch mehr Spaß am Tag drauf. Das kann ich definitiv bestätigen.
Da würde ich mich sofort anschließen. Also ich nutze sogar, wenn ich so ganz harte Workouts oder Rennen fahre, habe ich sogar 2 Ventilatoren zu stehen. Also einen, der so auf den Körper zielt und einen, der nochmal irgendwie mir ins Gesicht pustet. Und dann meistens sogar noch ein offenes Fenster, weil dir wird halt so warm beim Rennen fahren und Hitze ist so oder Körpertemperatur ist einfach so ein großer limitierender Faktor, wenn es halt einfach über Gebühren ansteigt. Also da darf man wirklich, das darf man nicht unterschätzen, wie warm einen bei so einem Rennen wird.
sollte ich das jetzt mal ausprobieren und sollte sich wieder erwarten, herausstellen, dass ich da ultra talentiert für bin, wo kann man da außer unterhalb der WM dann hinkommen? Wie komme ich in so eine Racing League rein, wenn das jetzt ein Ziel wäre? Und wie viele von diesen Teams, wie eins, in dem du jetzt drin bist, wie ist da die Szene? Wie viele gibt's da?
Die ist riesig. Also die Szene von den Teams ist wirklich riesig. Ich kann empfehlen, sich wirklich auch, wenn man Interesse dabei hat, so einer großen Community anzuschließen. Da gibt es für gemischte Geschlechter, es gibt aber auch zum Beispiel reine Frauen-Communities, die auch über die Welt verteilt halt dann schon sehr, sehr viele Mitglieder hat und dann einfach mal anschreiben. Also Swift hat natürlich diesen Vorteil, dass man diesen Chat hat, also über diese Companion-App. Du kannst ja Gruppen beitreten. Genau. Und dann in der Regel ist es auch kein Problem, so einer Community-Gruppe beizutreten. Und dann kannst du quasi über die so eine zum Beispiel Swift Racing League teilnehmen. Es gibt aber auch solche Ligen, die privat gehostet werden. Also beispielsweise auch zum Beispiel von Science, also von den deutschen Trainern. Die haben auch so, ich glaube, 8 Rennen jetzt über den Winter oder 12. Ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Ich glaube 12.
Dann, genau, und da kann man sich dann einfach selbstständig anmelden. Und es werden, glaube ich, irgendwie eine bestimmte Anzahl von Rennen, die du finishst, dann gewertet. Also ist eigentlich auch eine ganz coole Sache.
Weil das ist mir tatsächlich auch noch fremd, so mit diesen Racing-Leagues. Also ich muss da jetzt nicht irgendwie 5 Freunde zusammentrommeln und ein Team gründen, sondern ich kann mich da einem Team anschließen, was aus Franzosen, Belgiern, Amis und Japanern besteht, oder?
Ja, genau, das ist kein Problem. Man muss halt einfach irgendwie den Kontakt herstellen, aber das funktioniert auch eigentlich ziemlich schnell. Also wenn man da einfach, während man swiftet, mal jemanden davon anschreibt, dann wird man in der Regel eigentlich direkt eingeladen. Willst du nicht unserer Community beitreten und mit uns Swift Racing League fahren? Also,
okay. Aber das frage ich mich ja schon auch. Also ich habe beim Swiften auch schon immer irgendwelche Daumen und irgendwelche Nachrichten bekommen. So, ich denke immer, wie machen die Leute das? Also was für ein Setup habt ihr denn ganz konkret bei eurem Fahrrad, dass ihr dabei noch schreiben könnt? Und wenn bei mir die Zunge in den Speichen hängt, dann tippe ich nicht noch irgendwo was auf der Tastatur rum. Wie macht ihr das?
Ich nutze es tatsächlich fast gar nicht, diese Funktion, muss ich ehrlich gestehen. Also erst recht nicht, wenn ich jetzt irgendwie Rennen fahre oder so, weil dann geht's mir wie dir, dann hängt die Zunge in den Speichen und dann sind die Hände am Lenker. Also am einfachsten ist es, glaube ich, wirklich über diese Companion-App, weil wenn du die, während du swiftest, auf dem Handy aufmachst, dann ist es ja quasi miteinander synchronisiert. Und da kannst du dann quasi einfach auf der Handy-Tastatur kurz schreiben, aber auch dafür musst du ja mindestens mal eine Hand vom Lenker nehmen. Also ich bin da auch sehr schreibfaul, wenn ich gerade bei 300 Watt aufwärts in die Pedale trete. Gebe ich offen und ehrlich zu.
Man muss sich ja auch nicht immer kaputt fahren, ne? Man kann ja auch einfach mal so einen schönen Coffee Ride auf Swift joinen und dann mit der Gruppe durch die Gegend fahren und Kontakte knüpfen.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, da haben wir uns gerade disqualifiziert als immer auf die Fresse.
Bei uns ist auch der Coffee Ride ein All-Out.
Ich glaube, Erik hat sich gerade eher geoutet als derjenige, der diesen Gruppenreit dann sprengt vorne mit den 6 Watt pro Kilo.
Oh, das wäre schön, 6 Watt pro Kilo. Jetzt hast du mich ins Träumen gebracht.
Ja, ich probiere es mal aus.
Also ich finde auch, du solltest es mal ausprobieren. Ich glaube, ich schätze dich so ein, dass du da Freude dran hättest. Ich glaube nicht, dass du hinterher sagst, das ist aber doof, das ist gar nicht meins.
Ich werde berichten.
Ja, wenn... Also bringen wir die Folge zum Abschluss, würde ich sagen. Wir haben gesprochen über das E-Racing mit Emilia Welte, Teilnehmerin bei der E-Sports WM 2024 und 2025. Gleichzeitig Roadbike-Testfahrerin. Was für ein Zufall. Was für ein schöner Zufall. Emilia, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Und ja, vielleicht gibt es ja auch noch Tipps von unserer Community, wie wir auf Swift doch noch ein bisschen besser werden sollen. Oder vielleicht gibt es auch Tipps für Moritz, welches Rennen er zuerst fahren soll. Oder ja, den ein oder anderen Hinweis, die ein oder andere Kritik. Hat euch vielleicht irgendein Thema gefehlt, was wir hätten beleuchten sollen? Habt ihr Fragen zu den Dingen, die wir angesprochen haben? Dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@roadbike.de und wir versuchen euch das so gut wie möglich im Rahmen unserer bescheidenen Fähigkeiten und Kenntnisse zu beantworten.
Ja, und gerne auch, wenn ihr allgemeinen Themenvorschläge habt für den Roadbike-Podcast Faszination Rennrad, worüber wir sprechen sollen, dann schreibt uns das gerne an podcast@roadbike.de.
Oder wenn ihr sogar ein Swift-Team hostet und sagt, Erik Glück und Moritz Pfeiffer wollen wir gerne in unserem Team haben, sind wir auch offen dafür. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Danke, Emilia. Danke, Erik. Bis dann.
Tschüss.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.